Guten Morgen. Wir sind ja immer noch in dieser Reihe, die wir letztes Mal gestartet haben. Wie Christen Gefahren erkennen und abwehren und kommen heute zu dem zweiten Teil. Jesus fordert uns dazu auf, unsere Feinde zu lieben. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Vielleicht wünschte sich der eine oder andere in gewissen Situationen, Jesus hätte das nie gesagt. So könnte man sich ungehindert an seinen Feinden rächen. Doch Jesus meinte das sehr ernst, denn um Missverständnisse auszuräumen, ergänzte er seine Forderung und sagt: Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Also mit denen nett zu sein und anständig, die auch nett sind und anständig zu einem, was ist dann hier die Schwierigkeit? Die Herausforderung ist eben, die Feinde zu lieben. Und damit setzt Jesus einen sehr hohen Maßstab im Umgang und in der Begegnung mit Menschen, die sich uns entgegensetzen. Aber Jesus forderte das nicht nur, sondern er hielt sich an seine eigenen Ansprüche, selbst am Kreuz hängend, bat er für seine Peiniger: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nochmals hier, betet für die, die euch verfolgen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir könnten denken, Jesus sei das möglich gewesen, schließlich ist er der Sohn Gottes, aber für uns, ganz normale Menschen, ist dieses Verhalten schlicht und ergreifend unerreichbar. Kein normaler Mensch wird seine Feinde lieben können. Und das stimmt. Das stimmt, wenn wir Liebe als eine Gefühlsregung verstehen, die eine tiefe Zuneigung zu einem anderen Menschen hervorruft. Wenn das unsere Vorstellung von Liebe ist, werden wir garantiert scheitern. Kein Mensch ist in der Lage, jemanden in dieser Weise zu lieben, der ihm mutwillig großen Schaden zufügt. Es werden sich zu einer solchen Person bestimmt keine Gefühle tiefster Zuneigung entwickeln. Wenn hingegen die Bibel von Liebe spricht, dann stehen nicht Gefühle und innere Zuneigung zu einem Menschen im Vordergrund. Liebe wird als Tat verstanden. Die Bereitschaft, auf eine gerechtfertigte Rache zu verzichten. Das ist Liebe. Oder wie es Paulus einmal sagt: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Statt sich zu rächen, sollen wir das Böse mit Gutem überwinden. Das ist die praktische Anwendung der Feindesliebe. Wir scheitern nur an der Feindesliebe, wenn wir meinen, dass wir Liebesgefühle gegenüber unseren Feinden entwickeln müssen. Aber zugegeben, auch das, was Paulus hier sagt, ist nicht wirklich einfach, aber es ist wenigstens realistischer. Jedenfalls können wir uns vorstellen, dass echte Feindesliebe möglich ist. Und das ist ein Grundsatz, den ich in meinen ganzen Verkündigungen, in meiner ganzen theologischen Arbeit verfolge, ist, dass der Glaube lebbar sein muss. Dass Gott von uns nicht etwas erwartet, was kein Mensch erreichen könnte. Glaube muss lebbar sein. So. Und deshalb muss auch Feindesliebe lebbar sein. Heute werden wir uns mit einem Abschnitt beschäftigen, der uns helfen wird, zu verstehen, warum wir Feinde lieben können. Und bevor Paulus die Waffenrüstung beschreibt, will er klarstellen, wer denn unser Feind ist. Er will verhindern, dass wir an falschen Fronten kämpfen und so unsere Energien verschleudern und ausbrennen, in ein geistliches Burnout laufen. Nichts mehr wirklich vom Glauben wissen wollen, nur noch christlich zu sein. Das ist das geistliche Burnout, irgendwo innerlich abgestellt, zu denken, ich schaff's eh nie. Ich bin jetzt einfach noch ein bisschen fromm, aber eigentlich schaffe ich es nicht, ich bin ausgebrannt, ich habe es nicht hingekriegt, andere mögen das hinkriegen. Wir laufen in ein geistliches Burnout, wenn wir an den falschen Fronten kämpfen. In den Versen 12 und 13 im Kapitel 6 im Epheserbrief schreibt Paulus, und das werden wir genauer ansehen, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Mein erster Punkt, Menschen sind nicht die Feinde der Christen. Wenn wir in diesen Saal im Volkshaus diesen Saal vom Volkshaus am Sonntagmorgen nicht mieten können, suchen wir andere Räumlichkeiten, um einen Gemeindetag durchzuführen, an dem wir auch dann zusammen Mittag essen. Viele Vermieter sagen uns gerne zu, wenn die gewünschten Räumlichkeiten frei sind. Es ist ihnen egal, was wir in dieser Zeit machen. Es stört sie nicht, dass wir eine Freikirche sind und einen Gottesdienst feiern wollen. Sie wollen einfach ihren Raum vermieten und etwas dabei verdienen. Doch es gibt auch Vermieter, auf die bin ich gestoßen, die ausdrücklich sagten, dass sie einer Freikirche die Räume nicht vermieten würden. Einfach aus Prinzip. Das begegnete mir bei einer öffentlichen Liegenschaft der Stadt Zürich, die durch eine gemeinnützige Organisation betrieben wird, die diese Räumlichkeiten im Auftrag der Stadt Zürich betreiben. Und ich muss gestehen, das ärgert mich. Von der stets hochgelobten Glaubensfreiheit in unserem Land ist hier gar nichts zu spüren. Und die Frage ist jetzt natürlich, wer ist jetzt unser Feind? Ist es die Person, die mir die Absage erteilt? Ist es das Team, das beschlossen hat, Freikirchen, die Räumlichkeiten nicht zu vermieten? Nein, das sind sie nur vordergründig. Nur vordergründig unsere Feinde, unsere wirklichen Feinde sind nicht Menschen. Christen kämpfen nicht gegen Menschen. Paulus schreibt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also anders gesagt nicht gegen Menschen. Der Kampf des Glaubens, von dem Paulus spricht, findet auf einer anderen Ebene statt. Es ist sozusagen ein indirekter Kampf. Dieser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass ich im Fall dieser Räumlichkeiten nicht hätte bei der Stadt Zürich intervenieren können und unser Recht geltend machen, dass wir als Vereinigung, Verein in der Stadt Zürich diesen Räumlichkeiten eigentlich mieten dürften. Und ich hätte Sie darauf hinweisen können, auf die praktische Anwendung der Glaubensfreiheit in der Schweiz. Ich hätte unser Recht einfordern können. Ich wollte das nicht tun, nicht weil ich das nicht für schicklich finde, sondern weil mir das einfach zu aufwendig war, Brief zu schreiben und hin und her. Dann habe ich es gelassen, weil ich habe andere gefunden, die uns Räumlichkeiten vermietet haben. Als Paulus in Philippi ohne rechtmäßiges Urteil ins Gefängnis geworfen wurde, erschraken die Stadtrichter, als sie erfahren hatten, dass Paulus römischer Staatsbürger ist. Sie schickten einen Diener zum Gefängnis, um mitzuteilen, sie sollten Paulus sofort freilassen und seine Gefährten. Und man würde jetzt erwarten, dass Paulus glücklich war und denkt, ja, das ist Eingreifen Gottes, jetzt werde ich befreit, jetzt gehen wir so schnell wie möglich aus dem Gefängnis raus. Aber Paulus sagte den Überbringern dieser Botschaft, dieser guten Botschaft Folgendes. Erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Also Paulus hat sein Recht eingefordert. Wenn wir nicht gegen Menschen kämpfen, heißt das noch lange nicht, dass wir einfach zu allem Ja und Amen sagen müssen. Und tatsächlich, die Richter kamen ziemlich schnell und haben Paulus persönlich aus dem Gefängnis herausgeführt. Doch selbst in dieser Situation war Paulus bewusst, dass er nicht gegen Menschen kämpft. Menschen sind nie unsere wahren Feinde. Unsere wahren Feinde sind in der unsichtbaren Welt. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Es ist der Widersacher Gottes, den er ja schon vorher, haben wir ja letzten Sonntag gesehen, erwähnte, der mit seinem Gefolge in die sichtbare Welt hineinwirkt. Er beeinflusst Menschen und führt sie in die Irre. Menschen sind schlussendlich Opfer dieser Einflüsse, so sah es Paulus. Den Ephesern erklärte er bereits, dass sie genau so lebten vorher, bevor sie Jesus oder Jesus ihnen begegnete. Er sagt, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Sie waren dem Teufel gefolgt. Natürlich sagten sie nicht, wir glauben an den Teufel und tun, was der Teufel von uns verlangt. Sie wurden, ohne sich dessen bewusst zu sein, von ihm beeinflusst, man könnte sogar sagen, von ihm missbraucht. Christen können sich also nichts darauf einbilden, wenn sie heute anders leben können. Es ist nämlich nicht ihr persönliches Verdienst. Paulus sagt, wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Wir waren genau wie alle anderen. Christen haben keinen Grund, sich irgendwie besser oder höher zu fühlen, dass sie bessere Menschen werden, weil sie besser gelebt haben. Es gibt keinen Grund zur Überheblichkeit. Es ist lediglich ein Geschenk Gottes an uns, das jedem Menschen in Jesus Christus angeboten ist. Wir müssen dieses Geschenk einfach entgegennehmen und dann geschieht das Großartigste, was in einem Leben geschehen kann. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Also man kann es auch anders sagen. Es ist nichts als ein Geschenk. Keiner kann sich auf die Schultern klopfen und sagen, super habe ich das gemacht, ich bin der Kerl schlechthin. Nein, es ist Gnade. Ihr seid beschenkt zusammen mit Christus. Mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Es ist ein Geschenk Gottes, reine Gnade. Und damit wird klar, dass nicht die Menschen unsere Feinde sind, sondern die Einflüsse dieser finsteren Mächte. Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, hätte uns Jesus nicht erlöst, dann würden wir, wären wir an der Stelle unserer Feinde, dasselbe tun. Wir wären kein Deut besser. Und das hilft uns, das zu trennen. dass wir verstehen, wenn Gott mich nicht beschenkt hätte, würde ich ähnlich oder genauso handeln. Deshalb sind wir in der Lage, Menschen zu lieben, die uns Böses zufügen. Wir verstehen, dass sie unter dem Einfluss des Widersachers Gottes stehen. Und wir könnten uns ja dann zum Beispiel fragen, wenn uns das bewusst ist, was würden wir jetzt erwarten von einem Menschen, der uns gut gesinnt ist, der das Evangelium kennt? Wir haben es einzig und allein Gott zu verdanken, dass wir anders leben können. Paulus schreibt, der himmlische Vater hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Gott hat das getan durch seinen Sohn. Er hat uns versetzt, er hat uns eine andere Basis zum Leben gegeben. Gott hat uns dem direkten Einfluss des Bösen entzogen. Der Teufel kann uns nicht mehr lenken und treiben. Doch die Finsternis bleibt auf dieser Erde und der Widersacher Gottes ist nicht mehr unser Herr, sondern er ist jetzt unser Feind geworden. Früher war er unser Herr, früher haben wir auf ihn gehört, unbewusst. Heute ist er unser Feind geworden. Diese Mächte, von denen wir befreit worden sind, wurden zu unseren Feinden und versuchen, die Macht über uns zurückzugewinnen. Oft versucht uns der Widersacher Gottes durch Menschen anzugreifen. Menschen sind aber nie unsere wahren Feinde. Als Zweites, wir können dem listigen Feind erfolgreich widerstehen. Paulus forderte bereits schon einmal dazu auf, die Waffenrüstung anzuziehen. Legt die Waffenrüstung an, die Gott euch gibt, dann können euch die Methoden des Teufels nichts anhaben. Und nachdem er jetzt erklärte, wer der wahre Feind der Christen ist, das er mal ein bisschen ausweitete, wiederholt er die Aufforderung eindringlich, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ohne die Waffenrüstung Gottes wären wir dem Feind schutzlos ausgeliefert. Wir hätten keine ernsthafte Chance, Widerstand zu leisten. Aber mit ihr sind wir bestens, allerbestens ausgerüstet, denn Paulus ist überzeugt, wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Wir sollen die Waffenrüstung jetzt anziehen, damit wir im Fall eines Angriffs geschützt sind. Paulus ist nicht der Meinung, das finde ich, ist eigentlich etwas Großartiges, dass wir ständig in einem intensiven Kampf stehen, und ich finde das tröstlich für uns. Man könnte ja den Eindruck erwecken, wenn er von Waffenrüstung ist, dass wir ständig am Kämpfen sind, ständig angegriffen sind. Es wäre doch eine schreckliche Vorstellung, wenn wir jede Minute unseres Lebens in einer akuten Kampfsituation wären. Das würde kein Mensch auf die Dauer aushalten. Die geistliche Waffenrüstung soll die Standardausrüstung zu einem Christen gehören, damit er im Fall der Fälle bereit sein wird. Heute Morgen hat mir der Raphael gesagt, er denke oft an diesen Bibelabschnitt, wenn er seine Ausrüstung als Polizist anzieht. Und natürlich zieht er die nicht an und geht raus, zieht seine Pistole und beginnt rumzuschießen und sich zu verteidigen. Er zieht diese Ausrüstung an, dass er für den Fall der Fälle richtig ausgestattet ist. Und genau das meint der Paulus hier. Dass wir die Waffenrüstung anziehen, nicht dass wir meinen, wir müssen ständig links und rechts rumschießen, sondern dass wir im Fall der Fälle ausgerüstet sind für den Kampf. Die geistliche Waffenrüstung soll zur Standardausrüstung eines Christen gehören, damit er für den Fall der Fälle bereit sein wird. Sie wird ihm helfen, die Methoden des Teufels zu durchschauen. Es wird im Leben eines Christen schwierige Abschnitte geben. Und Paulus spricht, und so sehe ich das wenigstens, nicht von einem bestimmten Tag in der Heilsgeschichte, sondern einfach von schwierigen und schlimmen Tagen, die auf uns zukommen können. So wie die Einschüchterungsversuche von denen Jesus gegenüber den Christen in Smyrna spricht. Er sagt, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang, eingeschränkt. 10 Tage lang. Das waren lange Tage. 10 Tage lang werden sie euch verfolgen. Haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. Was die Christen in Smyrna erleben mussten, das waren wirklich schlimme Tage. Wenn sie das durchstehen wollen, dann müssen sie die schützende Waffenrüstung bereits tragen. Sie können sich dann nicht erst überlegen, oh, wie sieht jetzt die aus? Ansonsten werden sie diesen Angriff nicht überstehen. Ihr Glaube würde Schiffbruch erleiden. Aber eines, das ist wichtig, ist für Paulus ganz, ganz sicher. Wenn wir diese Waffenrüstung angezogen haben, werden wir widerstehen können und wir werden siegen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist ihm klar. Wer diese Waffenausrüstung angezogen hat, da ist es keine Frage mehr, ob man siegen wird oder nicht. Man wird siegen. Und wie diese Waffenrüstung funktioniert, werden wir im nächsten Teil dieser Serie anschauen, also am nächsten Sonntag. Wir werden auch sehen, dass Christen nicht direkt mit diesen Mächten kämpfen. Geistlicher Kampf bedeutet nicht, dass wir die Geister und Mächte in unserer unsichtbaren Welt direkt bekämpfen müssen. Das ist ein großer Irrtum. Ich weiß, das gibt es auch in unseren Kreisen Leute, die das groß propagieren. Ich würde davon allerdringendst abraten. Wir haben nicht direkt mit Geistern und bösen Mächten zu kämpfen in der unsichtbaren Welt. Dieser Kampf hat nämlich Jesus gekämpft. Am Kreuz hat er die Macht des Teufels gebrochen. Wie Paulus eindrücklich schreibt, Gott hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Sieg steht fest. Jesus Christus ist der Sieger. Wir müssen uns nur an Jesus klammern und ganz und gar auf die Seite uns des Siegers stellen und wir werden dem Angriff des Teufels standhalten können. Paulus sagte den Ephesern übrigens etwas ganz Erstaunliches, das haben wir in der Reihe auch mal noch genauer angeschaut, aber ich möchte euch nochmals darauf hinweisen, nämlich, dass die Gemeinde durch ihr Zusammenleben und die Hingabe an Jesus eine Botschaft an die Mächte und Gewalten sendet. Also wir als Gemeinde senden eine Botschaft an die unsichtbare Welt. Die heißt, jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Sie sollen das sehen, was Gott Großartiges in unserem Leben getan hat. Sie sollen verstehen, dass Jesus ihre Macht gebrochen hat und durch seinen Tod und seine Auferstehung Menschen zu neuem, ewigen Leben erweckt worden sind und dass sie kein Anrecht mehr haben an diesen Menschen. Die wahren Feinde der Christen sind nicht Menschen, sondern es sind die bösen Mächte, die aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt hineinwirken. Und wenn uns das bewusst ist, hilft uns das, die Menschen, die uns feindlich gesinnt sind, zu lieben. Feindesliebe wird auf diesem Hintergrund möglich, denn wir haben verstanden, dass Menschen, ohne sich dessen bewusst zu sein, vom Widersacher Gottes missbraucht werden und in die Irre geführt werden. Der wahre Feind ist der Teufel mit seinem ganzen Gefolge, der im Hintergrund die Fäden zieht und Menschen verblendet. Paulus bezeichnet ihn auch als Gott dieser Welt und schreibt den Christen in Korinth, der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Das ist der Hauptangriff des Teufels. Er will verhindern, dass Menschen erkennen, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Wer hingegen Jesus nachfolgt und sich an ihm festhält, über den kann der Teufel keine Macht mehr ausüben. Er kann uns nicht aus der Hand Gottes zerren. Wenn wir die Waffenrüstung Gottes angezogen haben, sind wir geschützt, selbst dann, wenn es ganz schwierig wird. Und Paulus ist sicher, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für diesen Abschnitt in dem Wort, der uns einen tiefen Einblick gibt in die Verhältnisse der Welt. Vielleicht ist das für den einen und anderen etwas neu oder speziell, dass die unsichtbare Welt existiert. Aber ich bin froh, dass wir wissen können, dass für uns Menschen nie die wahren Feinde sind. Und so du uns auch die Fähigkeit schenkst, Menschen zu lieben, auch wenn sie uns Schaden zufügen, dass wir erkennen, dass sie im Grunde genommen Vehikel sind für die bösen Kräfte, die in dieser Welt wirken und die wir natürlich überall sehen, in diesem Chaos, in dieser Welt. Und wir danken dir, dass wir eine Waffenrüstung haben, die wir anziehen können und die uns schützt vor allen bösen Angriffen, in besonderer Weise in ganz schwierigen Zeiten. Und ich danke dir, dass wir nicht jeden Tag, unser ganzes Leben lang, in einem Wahnsinnskampf stehen. Aber ich danke dir, dass wir so leben können, dass wenn der Kampf sich zeigt, wir dann kämpfen können und siegen können. Und das nur, weil du uns gnädig bist. Amen.